Aber ich
Zum
sehe dir
Beispiel.
das direkt an, dass
Ja,
du
ist Wahnsinn,
unfassbar
oder?
reich bist, ja. Ja.
Sogar gebügelt, meint ihr.
Ja,
Ja,
man sieht es
Wahnsinn.
einfach.
Ja.
Es strahlt aus jeder Pore, so ist es
Ja.
einfach.
Ja.
Punkt.
Aber ich bin dafür sehr dumm.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Hallo, ihr hört Reden ist Geld, dieses Mal mit einer, der man das Geld nicht in die Wiege gelegt hat. Und jetzt? Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Also keine Ahnung, schwer einzuschätzen. Vielleicht gibt sie gleich alles für gutes Essen und Partys in Berlin aus. Vielleicht spart sie ganz fleißig auf ein großes Eigenheim. Wer weiß das schon. Sie ist geborene Nostalgikerin. Sie schreibt darüber Bücher, macht Musik, fotografiert und wirkt dabei so bohem wie wenige auf der Welt. Cat Kaufmann. Hallo, grüß dich.
Oh Gott, ich musste mir sehr das Lachen gerade verkneifen, weil es ist zu viel des Lobes, aber süß. Vielen
ja,
Dank.
Ja, danke schön. Obwohl süß ist ja eigentlich nie Lob, ne? Süß ist immer...
Nein, süß im Sinne dessen, dass ich natürlich mich kenne. Ich kenne die Cat Kaufmann, die nachts sabbert und schnarcht.
Oh.
Und wenn ich hier so Bohem höre, denke ich, ja, manchmal. 10 Minuten am Tag. Ja. Der Rest ist der Rest, aber... Go ahead, girl.
Wir reden heute über alle 24 Stunden vom
ja,
Tag.
Gut,
wir
ja,
kommen
das
noch
peinlich.
Zum Sabbern. Das wird ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Cat, hast du ein Portemonnaie?
Ja, mehrere sogar. Mhm.
Darf ich deins sehen?
Ja, warte. Ich habe 2 dabei.
Wirklich?
Ja.
Manche haben gar keins,
du
hast 2.
Auf. Hier ist das große.
Mhm.
Und hier ist das kleine.
Ah, eins mit Karten. Dürfen wir reingucken?
Ja, ja, mach.
Also du hast ein kleines nur für die Karten?
Ne, es kommt, ich bin ja doch ein Mädchen, obwohl ich auch ein Mann bin. Aber das Mädchen in mir hat manchmal sehr kleine Taschen dabei. Und, und für diese Gelegenheiten ist das mini, mini, mini Portemonnaie. Das ist ein MCM, ich möchte jetzt Werbung machen.
Sehr gut, wir werden natürlich auch, wir freuen uns ja über diese Produktplatzierung.
Ja, ich kriege von denen auch ungefähr 1 Euro dafür. Wenn, oder vielleicht ziehen die mir was ab, weil ich nicht deren Testimonial sein soll. Das habe ich geschenkt bekommen auf so einer Veranstaltung, nur deshalb besitze ich das. Aber ich fand das wahnsinnig praktisch, weil es passt exakt fast nichts rein, aber das Wenige ist dann doch geordnet. Und das Große hier habe ich auf einem Flohmarkt gekauft, das ist ein Trinesse-Portemonnaie, es war kaputt, ich habe es geheilt. Und hier sind die nicht so wichtigen Karten drin, zum Beispiel Gesundheitskarte, denn ich bin immer gesund, die bleibt drin, die braucht kein Mensch. Und hier ist meine Bahncard,
50?
Auf der steht, lies es vor.
Professor?
There you go, honey.
Wirklich?
Ja.
Wie hast du das geschafft?
Ach, einfach nebenbei. Und hier haben wir, was haben wir? Haben wir Geld? Sag mal.
Nee, kein Geld.
Nicht ein einziges Geld.
Das ist aber schade.
Ja.
Ist das immer so? Du hast nicht mal Kleingeld?
Nee, na doch, hier, guck, ich habe... 2 Cent.
Okay, aber du bist hier mit einem Kaffee reingekommen. Womit hast du den bezahlt?
Mit der
Karte.
Und ich habe hier eine Maus.
Oh, eine goldene Maus.
Eine goldene Maus aus St. Petersburg. Das ist nämlich russischer Brauch, beziehungsweise eine, wie nennt sich sowas, ein Aberglaube, dass wenn man diese Maus sich ins Portemonnaie legt, dass dann das Geld nie ausgeht.
Deine Maus versagt, was Bargeld betrifft.
Bargeld, ja, es gab keine Bargeldmaus.
Kredit- und Checkkartenmaus.
Kredit- und Checkkartenmaus, genau. Ach so, und guck mal, hier habe ich die geilen Sachen. Das kann man nicht mehr benutzen, denn
was ist
das ist eine TAN-Liste.
Ah ja, stimmt.
Man kann jetzt nur noch tannen per Handy. Hier habe ich 2 Ausweise meines Freundes.
Aha.
Sein Personalausweis. Kann
mal genau die Fotos angucken,
ja,
schon
bitte,
das Foto
ja,
an. Ah, warum hast du denn die Ausweise von deinem Freund dabei?
Ey, ohne Scheiß, der ist schon mal, er hat versucht zu fliegen mit EasyJet und hatte wirklich seine Ausweise vergessen. Und er war am Flughafen, ich war zu Hause und das sind die abgelaufenen und ich hatte die da und habe die abfotografiert, ihm per Handy geschickt und nur so konnte er überhaupt fliegen, also es lohnt sich.
Ah, okay.
Das ist also, so wie ein 2. Schlüssel, aber eben für den ganzen Rest. Und das ist mein unfassbar geiler, sexueller Model-Personalausweis, der leider gleich abläuft.
Du bist die erste Person, und ich meine Frau, Mann und alles dazwischen damit, die auf einem Personalausweis ein Foto hat, wo sie gut aussieht.
So
damit kommst du
geil.
Nicht mehr durch.
Nee, das
nee
war,
weil das ist nicht biometrisch.
Ich sehe auch nicht mehr so aus. Das ist
ja, das würde ich nicht
her,
sagen, aber das ist nicht biometrisch.
Ach ja.
Mann, ist das schön. Kannst du nicht irgendwie versuchen, das durchzuboxen?
Ich kann.
Dass sie dasselbe, nimm dasselbe Foto nochmal. Du siehst immer noch ähnlich aus, wirklich.
Ähnlich.
Naja, also ich
danke
müsste
dir
lügen.
Für, ähnlich reicht mir.
Ich müsste lügen. Die Haare sind noch lang, meine ich. Ja, sehr ähnlich.
Man muss halt
siehst
echt
ein
Duck facen. Für das
ja, also das sieht wirklich fantastisch aus, ja.
Ja, vielen Dank. Deswegen, ich weine schon ein bisschen und die haben mir in der Bank, ich habe meine Karte verloren letztens und da haben die jedes Mal, wenn ich zum Geld abheben den Ausweis zeigen musste, haben die gesagt, sie wissen aber schon, dass dann gleich abläuft. Ich so, ja, ich weine.
Aber du hast, glaube ich, nur kannst ein bisschen was rauszögern, noch ein bisschen ganz. Und dann gibt es selber ein Foto nochmal.
Ich kann die Monate noch nicht länger machen, mit trotz meiner unglaublichen Power.
Das ist schade. Und dann hast du noch ein paar Rechnungen von.
Rechnungen von Mango.
Du gehst gerne einkaufen anscheinend,
Sarah,
ne?
Ich gebe vor allen Dingen gerne Dinge zurück, deswegen habe ich die Rechnung noch. Damit ich, weil das ist, was du gesagt hast, wegen nicht mit dem goldenen Löffel geboren und so weiter. Es ist ja geil, sich Dinge kaufen zu können, wenn man es dann kann, aber es ist noch geiler, sie nicht zu brauchen. Das heißt, ich kaufe die, ich habe sie zu Hause, die Genugtuung dessen ist sehr befriedigend, dass man sie hat. Und dann denke ich mir, haben es gut, nicht haben es noch viel geiler.
Und dann tauscht
sie. Und dann gebe ich sie
oder
zurück.
Oder gibst sie zurück. Ja. Und die kennen dich mit, da kommt die schon wieder mit dem guten Modelausweis.
Kommt die schon, genau.
Der hilft noch so, aber wenn du jetzt ein anderes Bild hast, sagen sie, nee, so nicht mehr.
Wahrscheinlich, ja.
Wir werden es rausfinden.
Ich habe ein bisschen Angst.
Ach. Brauchst du nicht. Ja. Wir, nachdem wir jetzt wissen, wie schön du bist und wie wenig Bargeld du hast, wollen wir jetzt noch mehr über dich wissen, liebe Kat Kaufmann.
Ekaterina Cat Rocket Kaufmann wird 1981 in Leningrad, heute St. Petersburg, geboren. Ihr jüdischer Vater fühlt sich Anfang der 90er Jahre da aber nicht mehr so besonders wohl und emigriert mit der Familie 1990 nach Deutschland, nach Helbra, Sachsen-Anhalt. Erstmal in ein Flüchtlingsheim. 1991 geht es für die Familie dann weiter nach Leipzig und da bleibt sie auch. Cat geht zur Schule und studiert Jazzgesang, um sich dann anschließend die Frage zu stellen, die sich alle in Leipzig stellen, oder doch nach Berlin? 2006, damals noch ziemlich Avantgarde, beantwortet sie die Frage mit Ja und fängt ein Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam an. Und genau da macht sie weiter. Sie komponiert Filmmusik, zum Beispiel für den Tatort, macht Fotos, dreht Kurzfilme, hat sogar mal einen Nummer-1-Hit in den Clubcharts mit den DJs Tiefschwarz. So richtig, richtig bekannt wird sie aber erst 2015 mit ihrem Debütroman Superposition. Der hat ziemlich viele autobiografische Ansätze. Es geht vor allen Dingen um eine gedankliche Heimat und wie man sie findet. Gibt es in dieser gedanklichen Heimat überhaupt Platz für so etwas Schnödes wie Geld?
Also Cat, vielleicht mal ganz anders gefragt. An welchem Punkt in deinem Leben war Geld für dich nicht mehr so zentral, weil du genug hattest?
Doch, ich kann es dir genau sagen. Im Grunde ist es so, ich arbeite seit ich 16 bin, weil meine Eltern, also allen jüdischen Ahnen, zum Trotz waren wir einfach keine Geldfamilie. Es war immer genug an Bildung da. Bildung kann man aber nicht essen. Das war auch ein Problem in der Sowjetunion. Es gab eine Zeit, wo die Firmen, egal wo man gearbeitet hat, statt Geld dann irgendwie die Erzeugnisse der Firma ausgegeben haben. Das kannst du deinem Kind nicht füttern. Aber Bildung gab es zuhauf. Und dann, das war sozusagen schon immer der Kern, glaube ich, unserer familiären Situation. Und deswegen habe ich mich auch nie in einem finanziellen Problem gefühlt, auch gegenüber Menschen, die mehr hatten. Ich bin ja in Leipzig in so einer Haute-Volée aufgewachsen. Ich war mit den ganzen, die Tochter des Rektors der Kunsthochschule ist nach wie vor meine beste Freundin. Die ganzen Professoren hatten auch Kinder, das waren meine Freunde. Wir waren mit dem Leipziger Ballett befreundet, meine Eltern und auch ich mit den Tänzern und so. Und das hat nie eine Rolle gespielt, weil man sich woanders getroffen hat. Und mit 16 habe ich angefangen, am Varieté dort zu arbeiten. Neben der Schule. Und somit im Grunde immer dafür gesorgt, dass ich mir alles kaufen konnte, was ich dringend gebraucht hätte. Das heißt, eine besondere Hose, die konnte ich mir dann selber kaufen. Ich musste niemanden fragen. So, ich habe bei Benetton gearbeitet. Ich habe Zeitung ausgetragen, sehr amerikanisch. Ich habe die immer so weggeworfen, über den Zaun geworfen. War nicht cool, das war nicht lang, der Job. Ich habe bei meinem Vater, der ein Lokal hatte, dann ein Restaurant bei ihm gekellnert jeden Sonntag und so. Und deswegen, ich bin irgendwie so erzogen, dass so eine gewisse Normalität zum Geld, also wenn man Geld braucht, wird man es verdienen können, wenn man sich nicht eben benimmt wie ein Snob und sagt, das ist mir zu nieder oder so. Und das war nie mein Gedanke. Mir war alles recht, Hauptsache ich konnte das, meine Tatkraft in Finanzen, die ich brauche, umwandeln. Dann aber tatsächlich, also als Sängerin habe ich zwischen 16 und 25 sehr gut verdient, weil ich pro Gig so zwischen 400 und 600 Euro bekommen habe und wir hatten einige Gigs. Ich konnte immer sogar Nein sagen, so viele Gigs hatten wir. Und tatsächlich das erste richtige Geld, wo ich gedacht habe, jetzt wird es irgendwie ein bisschen entspannter als sonst, dass man nicht von Gig zu Gig lebt, war eine GEMA-Ausschüttung nach einem sehr gelungen positionierten Polizeiruf, weil das war mein allererster Langspielfilm, den ich machen durfte. Da habe ich noch Film studiert. Und das war ausgerechnet der, mit dem zwei Kommissare aufgehört haben. Deswegen wurde der ständig wiederholt, nach wie vor. Und das war dann Geld. Und dann waren plötzlich so 10.000, 20.000, 30.000 auf dem Konto, die ich nicht mal sozusagen akquirieren musste, weil die GEMA ja durch die Wiederholung kam. Und da habe ich gedacht, wow, 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 das ist aufregend. Ja? Also, weil vorher war für mich Geld immer in Verbindung mit einer wirklich geleisteten Arbeit. Und hier hat man dann irgendwann so viel schon vorgeleistet, dass es eine Nachleistung gab. Das ist wie eine, weiß ich nicht, wie eine Rückzahlung von der Steuer. Das ist einfach geil. Ja? Und dann gab es so einen Moment, als mein Vater 70 wurde, da habe ich ihm, damit er mich endlich in Frieden lässt, weil er wollte, dass ich Polizistin werde, dass ich Zahnärztin werde, dass ich alles werde, nur keine Künstlerin, weil es so unsicher ist. Und als er 70 wurde, habe ich ihm eine Rolex gekauft, damit er endlich ruhig ist und mich in Ruhe lässt mit meinem Kram im Sinne von I got it. Weißt du, so, und es hat geklappt.
Ja?
Ja, das heißt, diese zwei Stationen, die erste GEMA-Ausschüttung größerer Natur und das Kaufen dieser Uhr, die nicht für mich war, sondern wirklich ein Beruhigungsmittel, so eine Tablette. Das waren so Befreiungsschläge in meinem Leben, ja.
Hat dich Geld früher belastet, als du noch jünger warst? Wie kriege ich das jetzt her? Wie soll ich das machen?
Nein, gar nicht. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass sie mir immer schon, als ich 2, 3, 4, 5 Jahre alt war, gesagt haben, das können wir uns leisten und das nicht. Und ich war immer so, okay. Alles klar. Es gab nie so ein kindheitliches Geheule, wo ich will das haben und so. Ich habe zwei Sachen dringend gewollt in Russland noch, als ich klein war. Das eine war ein Mikroskop der Firma Analyt. Das habe ich bekommen.
Sehr viel Product Placement heute schon.
Die Firma gibt es garantiert nicht mehr. Ja.
Ich würde mich freuen, wenn du gesponsert wirst ab jetzt von der Firma Analyt. Cool, das wäre so schön.
Ich hätte gerne jetzt ein großes. Ich will kein Geld von dir, ich will noch ein Mikroskop.
Wir schauen mal, was wir kriegen.
Ja. Und tatsächlich habe ich das noch. Das habe ich bis nach Deutschland bei der Ausreise mitgebracht. Und ein kleiner Anhänger, den ich mir von meiner Mama gewünscht habe. So, das waren die zwei Dinge. Und ansonsten, es gab nie so ein irgendeinen dringenden Wunsch, der mir nicht sowieso erfüllt wurde oder von dem ich nicht damals schon gedacht habe, dass er gar nicht dringend sei.
Aber du hast ja mal in einem Interview erzählt, dass du für andere geklaut hattest in der Zeit, ne? Leuten was zu schenken, denen das wahrscheinlich als wichtig erschien.
In meiner ersten deutschen Klasse sozusagen mochten die mich irgendwie, oder die mochten mich nicht, kann man so gar nicht sagen, aber ich konnte ja kein Deutsch und die kein Russisch und dann war die Verständigung einfach bei null, ja. Und damit ich irgendwie einen Anschluss finde, habe ich gedacht, okay, die mögen Matchbox, alles klar. Ich bin Matchbox-Clown gegangen, habe den Matchbox geschenkt. Ich habe aber coole Sachen geklaut. Ich habe Simpsons-Figuren geklaut. Ich hatte damals schon guten Geschmack, um Freunde zu bestechen auf jeden Fall. Und ein paar sehr, sehr teure Kopfhörer, die habe ich dann selber behalten. Die haben damals 60 Mark gekostet und das waren so ein In-Ears. Mhm. In den Anfang 90ern war das ein Ding. Die hatten so zum Aufwickeln so eine kleine Box. Es war so ein Wunderwerk der Technik für mich. Das muss ich zugeben, das war dann doch für mich.
Haben deine Eltern das mitgekriegt, dass du deine Schüler bestochen hast mit Geschenken?
Nee,
also Mitschüler?
Nee,
nie mitbekommen? Nie. Ist auch nie erwischt worden?
Ich bin erwischt worden, aber nicht von meinen Eltern, sondern von der Polizei. Und dann saß ich auch, Clown wurde irgendwann zu so einem, wir wohnten in Leipzig, Stötteritz-Reudnitz, das ist nicht besonders fancy. Und die Menschen, die da auch wohnten, waren auch nicht besonders fancy. Und deswegen war Clown im Grunde mehr so oder weniger so ein kleiner Sport. Und dann gab es ein Mädchen, die war meine beste Freundin, die hat gesagt, komm, wir gehen klauen. Ich so, oh, okay. Und dann habe ich so bei Karstadt mir so ein Pullover gekauft. Soll ich die Firma sagen? Vielleicht sponsern
die Firma. Ich will sie jetzt wissen. Lass mich überlegen. Benetton hatten wir schon.
Nee, sowas wie UB40 hieß die Firma. Das war so ein Snowboard-Ding. Mhm. Hört ihr mich da so?
Genau. Ich bräuchte noch ein Snowboard, bitte. Ja.
Bitte, ich kann es gar nicht fahren, aber es sieht bestimmt gut aus in der Ecke des Zimmers. Nein. Und dann sind wir klauen gegangen. Ich habe diesen Pullover geklaut. Und dann wurden wir erwischt. Und dann saßen wir zuerst bei Karstadt in dieser Kleinganovenzelle und dann holte uns die Polizei. Und die Polizei steckte uns auch in eine kleine Zelle, uns zwei. Und dann mussten uns unsere Eltern holen und es war Nikolaus. Und die Mutter von Nicole, die war alleinerziehend, war total nett, so deutsch nett. Hat gesagt, ach meine Kleine, was machst du denn hier? Und mein Vater kam und es gab so eine mörderische Schelle. Das war so hart. Und dann aber, weil es ja Nikolaus war und gleich Weihnachten anstand, haben die mir einen Pullover geschenkt, weil die dachten, ich hätte den geklaut, weil ich einen Pullover brauche. Weißt du, ich war so beschämt, dass ich meinen Eltern das Gefühl gegeben habe, dass die mir irgendwas nicht gegeben hätten, was ich dann klauen musste. Dem war überhaupt nicht so. Das war eigentlich eher so ein blödsinniger Kinderreizquatsch.
1991 in Leipzig, da ist ja gerade so erzählt von der Zeit, da warst du dann auch die ganze Nachwendezeit und den Umbruch hast du damit erlebt und es gibt ja irrsinnige viele Filme gerade im Moment und Berichte über die Zeit in Berlin, alles frei, offen, spannend. War das in Leipzig so ähnlich?
Ja, also anders. Also es ist schwierig, weil ich habe Berlin in der Zeit nicht erlebt, aber Leipzig verglichen mit dem, wie ich es kennengelernt habe und dem Jetzt-Zustand ist, ganz anders. Es war schon ein Eldorado. Sehr. Es gab so eine Kneipe, die hieß SPB, wie St. Petersburg. Und die gehörte Igor, den ich nach wie vor kenne und der auch nach wie vor ein Restaurant hat, in das ich gerne gehe in Leipzig. Das heißt Telegraph. Und das ist aber so ein gesittetes Ding. Da kannst du so Fine Dining machen. Und damals hatte der dieses SPB. Das war in einem... Leipzig hat ja viele Passagen. In einer der Passagen, die total verfallen war zu dem Zeitpunkt, standen wirklich wie in den Slums brennende Tonnen. Und meine Eltern und ich, wir sind nur daran vorbeigeschlichen, weil das war zu aufregend für uns. Wir hatten Angst, nicht da reinzupassen. Aber allein dieser Anblick von dieser Kneipe, von der nicht mal klar war, was das überhaupt sein soll, das war wirklich verrückt. Und die Stadt war sehr grau und sehr angerußt, weil es ja ganz viel Kohleöfen gab. Aber der Spirit dieser Häuser, die leer standen und wo irgendwelche Theateraufführungen waren und all diese Dinge. Das war schon wild und cool. Es hat niemand gekümmert, die Menschen hatten größere Probleme, als ob jemand jetzt Theater in einem besetzten Haus spielt. Und die aber Bock hatten, diese Häuser mit Leben zu füllen, die hatten komplett freie Bahn. Und natürlich ist das ein anderer Geist, der bei sowas entstehen kann, wenn eben nicht alles gentrifiziert ist und man sagt, aha, das wird der Mensch, dem das gehört, in Dubai, den wird das aber nicht freuen.
Ja, ja.
Das hat keinen interessiert, das war einfach geil.
Also ja. Lebenshaltungskosten und Büromiete und sowas wahrscheinlich alles gar kein Thema gewesen damals.
Es gibt nach wie vor ein berühmtes besetztes Haus in Leipzig, noch aus dieser Zeit und das ist so die linke Zentrale, ne? Das ist in Connewitz. Es gab ganz viele Clubs, die in diesen Häusern errichtet wurden. Meine Freundin Gitta, mit der ich auch die Jazzband hatte, die hatte einen Club namens Idylle. Das war der Club. Alle sind da hingerannt und du musstest, um in diesen Club reinzugehen, irgendwie über ein Fenster reinklettern und dann noch durch das Klo nach oben. Also richtig weirder Kack. Und alle wollten rein. Ja, das ist, und da gab es eben nicht wie im Berghain irgendwie eine Schlange, sondern wenn du reingekommen bist, warst du fit genug, um drin zu sein. Punkt. So, und der Rest war egal. Und ich war natürlich sehr klein damals, ne? Aber trotzdem in Resonanz genug, um mitzubekommen, dass das, was da ging, was war. Und jetzt ist vieles anders. In Berlin weiß ich nicht. Ich finde, in Berlin ist immer noch einiges möglich. Zumindest in meinem Alter, wenn ich jetzt 21 wäre, weiß ich nicht, ob es mir gefallen würde. Aber jetzt, ich wohne in Charlottenburg, ich bin fast 40. Ja. Meine Ansprüche sind jetzt nicht die eines rebellischen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Ne?
Was sind deine Ansprüche?
Ach, viel Ruhe, intelligente Unterhaltungen, ein guter Wein. So.
Soweit schon?
Ja.
Ja?
Ja, ich liebe es. Ich finde, also das Interessanteste für mich am Leben sind wirklich Menschen, die so intelligent sind und mich bereichern können mit ihrem Wissen, dass man das Gefühl hat, ohne Drogen, ich nehme ja keine, in eine neue Sphäre zu gelangen durch ein Gespräch. Ja, das ist für mich die Qualität schlechthin und da stehe ich tatsächlich drauf, ja. Wenn man muss, um das zu erreichen, muss man sich mit einem Menschen sehr intensiv verbinden, für eine gewisse Zeit oder für wie auch immer, wenn es Freunde fürs Leben wären, dann fürs Leben gerne, dann kann man die Gespräche immer haben, aber es bedarf eben eines ganz, ja, eine Öffnung, ja, das ist wie Vögel, nur super safe. Und I like it, ja.
Wie finanziert sich diese Lebensqualität für dich?
Naja, jetzt, da ich da angelangt bin, wo ich bin, finanziere ich ganz viele meiner Freunde mit und das wahnsinnig gern, die super Künstler sind, aber nicht die Gegebenheiten hatten wie ich. Das heißt, um mit denen essen zu gehen, zahle ich natürlich das Essen gehen. Und das mache ich auch gerne, weil dafür ist Geld da. Das, so bin ich auch aufgewachsen, dass ja, dass man eben alles, was man tun kann, tun sollte, damit es von dem Guten mehr gibt für alle, die man mag. Mhm. So, ich bin überhaupt nicht knausrig und so weiter. Meine Freundin Franziska, die auch in der Jazzband immer noch ist, hat zu mir mal gesagt, hat mir erzählt, dass ich irgendwann, als ich so 22 war, hätte ich wohl zu ihr gesagt, Franzi, kannst du mir mal 50 Euro leihen? Sagt, ja, bitteschön. Ich sage, komm, ich lasse dich zum Essen leihen. So, so ein Freak bin ich, ja. Und die 50 Euro habe ich natürlich auch zurückgezahlt. Aber mir war es halt ein Bedürfnis, sie in dem Moment einzuladen. Und als ich in der Scheißlage war, mir das nicht leisten zu können, gab es eben Menschen, die mich mitfinanziert haben. Gern. Nicht, weil ich drum gebeten habe, sondern weil sie eben meine Gesellschaft wollten und denen klar war, dass ich mir den Club oder das Restaurant, was auch immer, nicht leisten kann. Und es war irgendwie ganz selbstverständlich. Deswegen wahrscheinlich ist für mich auch selbstverständlich, dass ich genau das weitergebe jetzt. Ja. So. Ich kann eine Geschichte von der Paris Bar erzählen. Warum bin ich so gerne und so viel in der Paris Bar zum Beispiel? Mhm. Da bin ich hin. Ich hatte Hartz IV bezogen und habe mein erstes Buch geschrieben und bin da ungefähr in einem Outfit hin wie jetzt. Nachts, weil ich gerade fertig war mit Schreiben und die Jungs waren fertig und standen draußen mit ihrem Job. Ich hatte Jogginghosen an und wahrscheinlich ungewaschene Haare, schätze ich mal, weil ich habe ziemlich derbe durchgeschrieben. So. Und die haben mich angesprochen, weil die mich jeden Tag gesehen haben auf meinem Nachtspaziergang und so. Und am nächsten Tag, als wir uns gesehen haben, haben die mich da hingesetzt mit meinem Rechner und haben gesagt, hier ist ein Champagner. Und ich war Hartz IV. Ja. Und so finanziert sich das. Also über Mögen, Umstände, Zustände, Sympathien und so weiter. Aber ich hätte niemals drum gebeten. Das war jetzt kein... Ich bin sehr genügsam. Ja. Ich lebe immer noch in einer Einzimmerwohnung, was ich nicht müsste. Aber ich glaube, das ist genau das, dass wenn man nett ist zum Universum und zu den Menschen drumherum, dann wird jemand schon ein Talent erkennen und dafür sorgen, dass man nicht verhungert. Mhm. Das passiert ganz vielen Freunden von mir, dass die gesehen werden einfach und man sagt, ja, komm mit, wir machen das schon. Und so irgendwie sehe ich das immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man sich, weil man die Scheiße auch kennt. Man kennt den Hunger, man kennt Hartz-IV-Ämter, man kennt das alles, man war schon mal da. Dass man, weil man das kennt, einfach einander unterstützt, maximal.
Jetzt hast du ja gerade von der Position gesprochen, der du mittlerweile bist. Mhm. Was ich daran so spannend finde, du machst so viele verschiedene Dinge. Also ich habe das, wir haben das ja alle schon aufgezählt. Aber es ist irrsinnig verwirrend, deinen Auftritt im Internet zum Beispiel zu fassen. Also du hast auf Bandcamp verschiedene Profile, da Instagram dann irgendwas. Du hast zwei Mini-Alben rausgebracht, die du aber eigentlich gar nicht beworben hast. Also eigentlich möchte man dir danach fast unterstellen, du wolltest das nie monetarisieren. Also das
nee, wollte ich auch nicht. Nee, das war nicht das Ziel.
Du hattest nie das, also das ist ja, wenn man ein Album macht, hast du nicht drüber gedacht, das sollen jetzt aber mal alle wissen hier, guck mal.
Nee, es ist sogar noch krasser. Ich hatte zwei Major-Deals mit 19 bei BMG und Universal, also nacheinander. Und ich war in der Band dann diejenige, die gesagt hat, ich möchte das nicht. Und ich bin rausgegangen.
Weil?
Keine Lust auf Kommerz. Mhm. Steh nicht auf Kommerz. Weißt du, ich meine, ich weiß nicht, ob du mein erstes Buch das Jahr mich überhaupt dahin gebracht hat, wo ich bin. Natürlich auch die Filmmusik logischerweise, also rein monetär. Aber so von dem... Wer ist überhaupt Kit Kaufmann und so. Das war ja schon durch das Buch. Auch das Buch ist kein kommerzielles Ding gewesen. Da hätte ich über Pipi, Mumu und Sex geschrieben, ja, wenn ich das im Sinne gehabt hätte. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, mein Gott, wer interessiert sich für russische Juden und irgendwelche Pianisten und Kunst und bla und Berlin, come on, tell me news, weißt du. Das war mir einfach ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte Glück, dass das so funktioniert hat. Ich glaube, ich habe immer gehofft, dass der Moment kommt, wo sich die Dinge monetarisieren lassen, ohne dass ich mich verleugnen muss. Mhm. Ja, weil ich bin gerne ehrlich und ich merke, dass die meisten Menschen, die Geld machen, mit Ehrlichkeit nicht so gut durchkommen. Und es ist bei mir Gott sei Dank geglückt. Mhm. So. Aber das hätte genauso gut nicht passieren müssen.
Aber als du dich hingesetzt hast, das Buch zu schreiben, ich meine, das muss ja ein Selbstvertrauen in dir geben, dass das alles erstmal richtig ist, was du da tust.
Das geht so. Ich habe das Buch meines Vaters übersetzt für den Aufbau Verlag und kannte dadurch den Lektor, der dann später Chef des Verlags wurde. Und ich habe zu ihm gesagt, Gunnar, hör mal, ich habe hier 12 Seiten gekrixelt. Kannst du mal gucken, ob das auf any kind of Wert ist, oder es ist total scheiße. Und ihm habe ich vertraut, weil wir haben das Buch zusammen lektoriert. Mhm. Also ich habe das Buch meines Vaters übersetzt und Gunnar und ich zusammen lektoriert und deswegen über ein Jahr lang zusammen gearbeitet. Ich habe ihm vertraut und ich habe darauf vertraut, dass er mir sagt, wenn es Grütze ist. Ja. Mhm. Und er hat gesagt, das ist gut. Und das heißt, dieses Selbstbewusstsein kommt jetzt nicht irgendwie aus mir. Ich habe gehofft, dass es gut ist, aber natürlich habe ich dann einen Profi zu Rate gezogen, habe gesagt, guck mal drauf. Und er hat Gott sei Dank ja gesagt. Und das hat mir dann die Flügel verliehen, weiterzumachen und so, weil wir waren dann bis Seite 180 habe ich ihn immer wieder gefragt, ist es immer noch okay, was ich da mache, ja.
Bei all dem, was du jetzt von dir erzählt hast und auch von deinen Freunden und Freundinnen.
Kommen wir zu dir.
Kommen wir zu mir. Ich bin irrsinnig reich, das ist mein Problem. Deswegen verbringe ich meine Zeit einfach hier in Kellern in Berlin und spreche mit dir.
Aber ich sehe dir das direkt an, dass du unfassbar reich bist, ja. Ja.
Sogar gebügelt, meint ihr. Ja, Wahnsinn.
Ja. Es strahlt aus jeder Pore, so ist es einfach.
Ja. Aber ich bin dafür sehr dumm. Aber das kann man sich ja alles kaufen, das ist in meinem Fall sehr wichtig. Also
weißt
sehr gut.
du, ich habe gehört, es hat Vorteile.
Dumm zu sein, ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube das.
Ich glaube es auch nicht, aber die Leute sagen, ach, fuck.
Vielleicht
hat
das was, Dummheit monetarisieren, das ist dann das nächste Mal.
Das große Ding. Ja, ja.
Also bei allem, was wir jetzt über mich und dich und über deine Freunde und die auch meine Freunde sind natürlich.
Natürlich.
Wärst du fürs bedingungslose Grundeinkommen?
Ja, schon. Weil im Endeffekt ist es ja so, ich glaube, die Menschen, die arbeiten wollen, die werden auch weiterhin arbeiten und die, die sowieso nicht arbeiten, die werden vielleicht ihren Kindern besseres Essen kaufen, hoffentlich. Ich sehe das immer, diese Hartz-IV-TV, was ich früher auch mir mal angeguckt habe, Erdbeerkäse und Co., ja. Es ist Gemüse im Haus. Es ist unglaublich. Und dann denke ich mir immer, Leute, also mir geht es nicht darum, ob Menschen nicht einfach so Geld bekommen sollen. Mir geht es darum, dass die mit dem Geld, das sie einfach so bekommen, wirklich irgendwie von einer Institution beigebracht bekommen, umzugehen. Mir ist egal, ob die das for free kriegen, sollen sie doch. Das war mir schon immer egal. Also zum Beispiel die Gitta, von der ich erzählt habe, sie hat die Band gemanagt und selbst wenn sie nicht bei einem Gig dabei war, habe ich 400 gekriegt und sie 1000. Mhm. Weil sie den Gig gemanagt hat. Ich hatte noch nie die Gedanken daran, dass das irgendwie nicht fair ist. Und ob jetzt ein Mensch arbeitet oder nicht, wenn er für irgendwas sorgt, wenigstens für sich selbst, dann soll er bitte Geld kriegen, ohne dass er was macht. Das ist mir total recht. Ich habe gegen Destruktivismus was. Und auch noch Destruktivismus, der sich über Generationen weitergibt. Das finde ich schlimm. Mhm. Aber das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist dann wirklich eine andere Instanz, die dafür verantwortlich ist.
So. Provozierst du manchmal Menschen damit, dass, also wenn man dich jetzt hört, ja, und ich wollte das alles so nicht mit dem Erfolg, ich habe meine Talente eingesetzt, sie wurden gesehen. Ja, genau. Also ja, ich meine, ja, also du hast es jetzt nicht auf Teufel komm raus, eben wie gesagt, deine Alben hast du nicht BMG nochmal angeboten und trotzdem sitzt du jetzt hier und bist eine erfolgreiche Künstlerin und kannst du davon leben. Provoziert das manchmal Neid, dass dieses sehr Sanfte, was dann aber trotzdem so viel Erfolg hat am Schluss?
Das weiß ich nicht.
Redest du?
Vermutlich.
Also noch nie öffentlich angeschrien.
Nee.
Ach so, ja.
Nee, wirklich. Also ich glaube nicht. Ich vertraue mir darauf, dass ich wirklich, weil zum Thema Ehrlichkeit, dass ich selbst die größten Hater, wenn sie mir denn face-to-face, weil du sagst, auf der Straße angeschrien, begegnen würden, dann würde ich sagen, komm, wir setzen uns und dann erklärst du mir, was du genau meinst und dann versuche ich dir zu erklären, wie es wirklich ist. Also ich bin da ganz gut gewappnet, glaube ich. Und wenn man über Neid spricht, ne, ach, das ist ja ein Fass ohne Boden. Also jemand kann die schönsten Beine haben und die Titten der anderen neiden. Die mit den Titten neidet die Haare von irgendjemandem. Das hat ja mit unfassbar vielen Faktoren zu tun und most of all damit, dass man nicht bei sich schaut, was man erreichen könnte, sondern einem anderen das nicht gönnt. Und klar gibt es das bei jedem in allen Farben und so und auch sicher mir gegenüber. Aber ich glaube, dass das dann recht wenig wirklich mit mir zu tun hat, weißt du?
Naja,
ich ziehe mir den Schuh gar nicht an. So, weil ich bin ganz aufrichtig hierhin marschiert, also durchs Leben bis hierher und I don't know.
Du hast ja eine Sendung, sag ich jetzt mal, How to be Russian.
How to Russian. Oh, no be.
Before for me it's how to be Russian.
Be not good.
You know? Okay. How to Russian.
How Russian. Eigentlich how Russian.
How Russian.
Das wäre noch geiler.
Machen wir es mal kurz. How Russian.
Genau, very Russian.
Also du hast ja so eine Sendung.
Habe ich
mal
gehabt. Das war ja nur so eine kleine...
Vor der russischen Weltmeisterschaft. Ja. Wir wissen ja alle, die russische Weltmeisterschaft.
Die wir gewonnen haben. Genau. Die russische.
Wer denn sonst bei der russischen Weltmeisterschaft? Die könnt ihr nur gewinnen.
Natürlich.
Gibt es einen russischen Umgang mit Geld?
Oh ja.
Ja.
Oh, ich kann dir was ganz Lustiges, Auffälliges sagen, wie Russen mit Geld umgehen. Russen haben, das kommt auch in meinem zweiten Buch vor, weil das für den deutschen Jonas, der Hauptprotagonist ist in dem Buch, sehr merkwürdig ist. Er sieht, dass seine russischen Freunde so ein Bündel Scheine mit einer Geldklammer einfach in der Hosentasche haben. Und das haben meine Moskauer Freunde tatsächlich. Es ist wirklich pervers. Ich meine, klar, jetzt im digitalen Zeitalter, da paypalen wir alles hin und her. Aber so die eine Generation älter, oder sagen wir 6, 7 Jahre älter, ist ja keine Generation, so eine halbe Generation. Und diese richtigen Russen, so Macho-Russen, ja, die holen immer ihr Bündel raus. Mhm. Ohne Portemonnaie drumherum. Alle sollen es sehen.
Ganz interessant finde ich aber auch diese Geldklammern, wenn du deinen Geldbeutel aufmachst und dann sind die 100 da dran geklammert. Ja, das heißt, du zeigst es nicht direkt als Rollen. Das ist vielleicht auch manchmal schnell so ein Dealer-mäßig so. Sondern du machst es auf und dann hängen die aber draußen dran. Und ich habe einmal gefragt in Moskau, warum das so ist.
Also, du hast es gesehen.
Genau. Und der hat mir gesagt, damit die Scheine nicht zerknittern.
Oh, so ein wirklich. Der bügelt die auch.
Aber vor allem, ich dachte dann auch, aber wenn die außen sind, ich wollte es nicht so tief in die Diskussion, aber ich dachte mir, wenn die außen sind, zerknittern die doch mehr. Ich finde, es gibt nichts Abtörenderes, wie wenn man so hinlegt. So, guck mal, habe ich so hier habe ich diese, alle Scheine, das muss ich ja nicht sehen. So.
Es kommt drauf an. Ich glaube, eine Kreditkarte in einer bestimmten Farbe oder die schwarze Bankcard 100,
würde dich beeindrucken.
Ich würde direkt kommen. Wirklich? Oh, danke schön. Nur weil der Spaß. Kann ich nochmal sehen? Ja, voll.
Mensch, also da hat dein Freund, du hast den Ausweis von deinem Freund, der zeigt dir dafür ab und zu seine schwarze Bank.
Der hat keine.
Oh. Da musst du ihn wohl doch irgendwie. Hat der innere Qualitäten, warum du ihn liebst?
Nee.
Ist ganz furchtbar.
Ich hasse den. Hallo, wenn du mich hörst, Baby, ich hasse dich.
Wie lange hast du ihn denn schon?
Boah, zu lange,
Zu lange. Naja, gut, dann können wir dann beim nächsten Mal getrennt, weil zu wenig Geld mit dir darüber reden. Aber er ist reich wahrscheinlich, oder?
Nein, er ist überhaupt nicht reich. Er ist
auch
ganz
nicht reich.
Wundervoll, er ist eine Zauberfee.
Gut, zum Thema alt werden. Mit ihm wirst du das hoffentlich auch. Meine letzte Frage.
Ich werde es auch ohne ihn. Ich werde es einfach irgendwie.
Sag mal so, du wirst es nicht vermeiden können. Ja, ich wünsche dir, dass du es nicht vermeiden kannst. Du sollst recht alt werden. Altersvorsorge?
Habe ich nichts. Nein.
Ich bin schockiert.
Ich habe einen Brief bekommen von Deutschland.
Deutschland hat dir geschrieben, freut mich sehr.
Hallo, Frau Kaufmann, hier ist Deutschland.
Professor
Kaufmann, ja. Ich bin Deutscher und ich will dir sagen, du kriegst Rente, 150 Euro.
Und hast du gesagt, das reicht mir, ich habe ja keine Ansprüche.
Ja, das ist ja mehr, als ich erwartet habe.
Du hast geweint vor Glück.
Ich brauche.
Und Freunde eingeladen danach.
Ja, ich habe Deutschland zurückgeschrieben.
Behalte
Deutschland, genau. Ja, du bist so nett.
Und darauf hast du nichts gemacht?
Nee.
Ach so.
Nö.
Warum nicht? Ein bisschen?
Weil ich davon ausgehe, dass ich noch schwerreich werde.
Wirklich?
Mhm.
Mit was?
Das bleibt mein Geheimnis. Uran.
Uran.
Oder Urin, ich weiß es nicht. Nein, tatsächlich habe ich da so eine Idee. Ja. Aber es muss auch nicht klappen.
Start-up?
Nee, null. Nein. Aus eigener Kraft, ohne irgendwas, ohne Hilfsmittel. Ohne
was Kreatives?
Büro. Ja, natürlich.
Ja. Was Geschriebenes oder was Gesprochenes?
Das kann ich nicht.
Naja, du kannst so ein bisschen was sagen.
Nein.
Geschrieben oder gesprochen?
Es kann auch ein Film sein.
Alleine oder mit vielen?
Oh.
Wo kann ich mich bewerben? Ich meine, so ein paar Dinge muss ich ja schon noch wissen.
Nee, ich habe dich schon eingestellt.
Wirklich jetzt?
Ja.
Ja?
Ja, voll.
Du bist
dabei.
Ich bin wirklich dabei.
Ja.
Ich glaube dir kein Wort. 10%. Du hast gesagt, du bist ehrlich.
Bin ich ja.
10%?
Ja.
Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Was muss ich dafür tun?
Das hatten wir vorhin schon, du weißt. Ich sag das jetzt nicht nochmal, sonst werden schwere Vorwürfe.
Also ich sage im Nachhinein, wenn dir das 10% wert ist, über das wir jetzt nicht reden wollen, dann fühle ich mich jetzt geehrt und sage danke für dieses Kompliment.
Momentan sind es 10% von nichts.
Naja, immerhin.
Erstmal. Aber ich glaube daran, dass es ein bisschen mehr als nichts wird.
Okay, ich freue mich, dass ich jetzt 10% von deinem zukünftigen Projekt kriege.
Cool.
Und dass ich Teil deiner Altersvorsorge bin, macht mir zwar Sorgen, aber ehrt mich auch.
Na, wir werden ja auch zusammen alt, auch wenn wir in verschiedenen Ländern sind.
Naja, irgendwo müssen wir dann noch alles aufschreiben. 10%,
klar,
das müssen wir hier noch alles machen. Ne?
Nee, du musst mir deine Bankverwendung übergeben. Ich mache so einen Dauerauftrag gleich heute.
Das geht doch mit der Steuer nicht. Also wir müssen das jetzt klären, deswegen ist dieser Podcast zu Ende. Es ist jetzt erstmal sehr wichtig, dass ich meine Zukunft regel. Naja, hast du noch was zum Thema Geld zu sagen?
Nö.
Nee.
Ach so, doch. Geld ist nicht so wichtig. Ihr müsst klug sein. Das ist viel wichtiger. Dann könnt ihr auch immer Geld haben, genug. Seid klug. Danke.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.